Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie sehen, bei mir im Studio ist FPÖ-Politiker Leo Lugner. Schön, dass Sie da sind. Und außerdem zugeschaltet ist uns die linke Publizistin Veronika Bonn-Mehner. Auch Ihnen ein Willkommen.
Hallo.
Und ich darf mit Ihnen beginnen, Herr Lugner. Morgen die erste Nationalratssitzung der neuen Regierung. Sie sind knapp nicht in den Nationalrat reingekommen. Wie sehr schmerzt Sie das, morgen nicht dabei zu sein?
Ich glaube, es geht nicht um eine persönliche Befindlichkeit, sondern es geht darum, dass für Österreich die schrecklichste Regierung aller Zeiten angelobt wird. Auch noch dazu die teuerste Regierung, gerade in einer Phase, wo wir in Österreich ein absolutes Budgetloch haben, zahlen sich da die Politiker dreier Parteien, haben sich Posten geschaffen, eingehängt und zahlen sich viel Geld aus. Ich glaube, für die Republik, für Österreich ist das ein enormer Schaden. Und die Österreicher werden auch in den nächsten folgenden Tagen sehen und folgenden Wochen sehen, was alles da auf sie zukommt, an Grausamkeiten, Einsparungen bei Pensionisten, Einsparungen, Steuererhöhungen, indirekte Steuererhöhungen. Also da kommt einiges auf die Bevölkerung zu, führt dafür, dass eine Regierung so groß ist wie nur möglich, mit so viel Sitzen, 7 Staatssekretäre, es ist völlig absurd, und dann noch weiter extrem für österreichisches Geld in Richtung Europäische Union und absurder Militärbündnisse fließen wird. Also ich glaube, für Österreich ein größtmöglicher Schaden. Das schmerzt mich am allermeisten, dass diese Regierung angelobt wird, dass sich hier die ÖVP derart ihre Wähler verraten hat, anstatt einen Neustart für Österreich zu machen. Hängen sie sich mit der Sozialdemokratie und mit den Neos ein und wollen weiter wurschteln wie bis dato und die Leute weiter belasten. Das ist der große Schmerz.
Über die ungewöhnlich große Regierungsmannschaft sprechen wir gleich. Zunächst aber die Frage an Frau Bonn-Mehner. Wie blicken Sie denn auf die morgige erste Nationalratssitzung der neuen Regierung?
Ich freue mich natürlich, weil wir meiner Meinung nach noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Das heißt, ich freue mich jedenfalls, dass es keine FPÖ-Regierung geworden ist. Und ich freue mich vor allem, dass die neue Regierung sehr, sehr schnell ins Tun kommt und damit zwei, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Projekten, nämlich weniger damit, dass sie irgendwelche Überschriften bemühen und dass sie populistische Maßnahmen vorantreiben, sondern dass es tatsächlich jetzt den Mietendeckel gibt. Das hätte eigentlich schon in den letzten Jahren passieren müssen. Das ist höchste Zeit. Ich glaube, wir alle, diejenigen von uns, die mieten, wissen, die letzten Jahre waren die Preissteigerungen einfach enorm. Das ist für viele Menschen nicht mehr stemmbar. Dass da jetzt der Mietendeckel kommt, ist höchst an der Zeit. Und was ich persönlich auch ganz besonders großartig finde, ist, die Evi Holzleitner hat heute vorgestellt, was sie für Frauen an Maßnahmen planen und hat da unter anderem auch einen großen Topf vorgestellt, wo es um die Prävention von Frauengewalt geht, wo es um die medizinische Versorgung von Frauen geht, von frauenmedizinischen Primärzentren und wo es auch darum geht, dass der Unterhalt vorgeschossen wird für den Fall, dass Väter den Unterhalt nicht zahlen wollen oder können. Und das sind alles Maßnahmen, über die freue ich mich. Die sind hoch an der Zeit und ich freue mich, dass jetzt ein bisschen was wieder ausgebügelt wird von dem, was uns die letzte Regierung eingebrockt hat.
Sie freuen sich auf den morgigen Tag. Es wird morgen auffallen, wie groß diese Regierungsmannschaft ist. 21 an der Zahl. In Zeiten, in denen der Bevölkerung ständig gesagt wird, man muss sparen, 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 gönnen wir uns freiwillig oder eigentlich eher nicht die teuerste Regierung aller Zeiten. Wie geht das zusammen?
Naja, zum einen erklärt sich das dadurch, dass es eine Regierung bestehend aus erstmals 3 Parteien ist und nicht nur 2. Das bedeutet natürlich auch mehr Personal. Zum anderen, es schaut nicht unbedingt elegant aus, wenn da jetzt so viele Personen dabei sind. Andererseits muss man dazu sagen, wenn das in weiterer Folge bedeutet, dass dafür auf keine externen Beraterverträge mehr zurückgegriffen wird, wie das gerade unter Sebastian Kurz im Bundeskanzleramt sehr, sehr beliebt war, dann hat das wiederum den Vorteil, dass es zumindest transparent ist, dass es nachvollziehbar ist und dass es uns Steuerzahler auf jeden Fall billiger kommt, weil wir alle wissen, Werkverträge tauchen in der Bilanz und in der Buchhaltung zwar nicht unter Personalkosten auf, sondern unter Sachaufwänden, kosten aber am Ende des Tages natürlich wesentlich mehr, wie wenn es Angestellte sind. So gesehen hoffe ich mal, dass da keine weiteren Dienstleister zusätzlich noch zugekauft werden und dass es sich damit dann in Grenzen hält.
Die Regierung selbst erklärt ihre Größe mit den großen Herausforderungen, die wir haben. Was aber auffällt, sind die 7 Staatssekretäre. Die können eigentlich nicht viel machen, Man fragt sich, warum ist es notwendig, in einem ÖVP-Ministerium einen SPÖ-Staatssekretär zu haben und umgekehrt. Das klingt so, als wären da quasi Kontrolleure und Aufpasser im Spiel, als würden sich die Parteien selbst nicht über den Weg trauen. Kann das sein?
Das ist auf jeden Fall so anzunehmen. Aber das wirklich Spannendste ist der NEOS-Staatssekretär für Deregularisierung, dass man es rauskriegt.
Deregulierung,
der in Wahrheit gar nichts machen kann. Die NEOS sind angetreten als eine Partei, um Reformen voranzubringen, um Österreich zu reformieren, um die Verwaltung schmäler zu machen. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Also ich prophezeie den NEOS ein Schicksal wie der FDP in Deutschland. Die werden mit Bomben und Granaten aus dem Parlament rausfliegen. Und das wirklich Spannendste ist, dass eigentlich der einzige Kontrapart zur Frau Meindl-Reisinger, der Herr Schellhorn, sich da mit in die Regierung begibt und mit noch dazu als Staatssekretär, wo er überhaupt nichts tun und bewirken kann, wo er nur einen Job und ein dickes Gehalt hat, sozusagen der nicht amtsführende Staatssekretär hier Kosten verursacht, anstatt dass er im Parlament bleibt, um die NEOS letztendlich nach dem Kollaps der Regierung doch noch glaubwürdig retten zu können. Das kann er jetzt sicherlich auch nicht mehr, nachdem er hier mit an Bord ist in dieser Funktion. Also ich glaube, dass die NEOS hier wahrscheinlich am Ende des Tages bitteres Erwachen haben werden.
Ich stelle dazu gern auch eine Frage zu den NEOS an Veronika Born-Mehner, wenn wir schon beim Thema sind. Die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger hat am 5.1. in einem Blogpost Andreas Babler als cholerisch und destruktiv bezeichnet. Jetzt, 49 Tage später, ist sie mit ihm in einer Regierung. Wie geht das? Was hat sich da verändert?
Ja, in Bezug auf zum einen der Kritik an diesem, wie ich finde, recht kreativen Amt des Deregulierungsstaatssekretärs oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen von Elon Musk in den USA inspirieren lassen. Das Ganze noch dazu angesiedelt im Außenministerium, ja, das mutet wirklich einigermaßen skurril an. Also da gebe ich dem Leo Lugner ausnahmsweise recht, das ist wirklich was, das riecht sehr, sehr stark danach, dass da jemand, der eigentlich nicht in diese Regierung wollte und jemand, der innerhalb der NEOS für sehr viel Gegenwind gesorgt hat, ich sage mal so, einen Versorgungsmarschall bekommen hat, damit er eine Ruhe gibt und damit diese Regierung so zustande kommt. Man weiß ja, innerhalb von den NEOS gab es relativ viel Kritik an dieser Regierung. Da gab es durchaus auch eine harte Gegenfront und die Beate Meindl-Reisinger hat da auch nicht unbedingt immer so wahnsinnig leicht, sich durchzusetzen. Das heißt, dass gerade von den NEOS, gerade die, die immer sagen, sie wollen beim aufgeblähten Apparat sparen, dass gerade die jetzt mit so einem wirklich schwer argumentierbar und erklärbaren Posten daherkommen, das ist natürlich, ja, also das macht wirklich kein schönes Bild, da gebe ich dem Leo Lugner recht. Grundsätzlich habe ich generell den Eindruck, dass das mit den NEOS ein sehr gewagtes Unterfangen ist. Wir wissen ja auch, die NEOS waren die Verhandlungen vor 3 Monaten schon einmal gesprengt haben. Dieser ganze Ausflug in Richtung blau-schwarze Verhandlungen wäre uns überhaupt erspart geblieben, wenn Beate Meindl-Reisinger nicht schon mal hingeworfen hätte. Das hat uns allen de facto 3 Monate Zeit gekostet und sehr viele Nerven und sehr viel Geld. Wir hätten uns das auch sparen können. Dass das jetzt so ein bisschen ein Hin und Her wieder ist, ja, elegant ist das nicht. Ich verbuche das bei den NEOS einmal darunter, dass sie eine verhältnismäßig junge Partei sind, eine verhältnismäßig kleine Partei sind, die geprägt ist durch sehr, sehr starke Persönlichkeiten, wo unter anderem auch wirklich ordentliche Egos vertreten sind, sage ich jetzt mal, und dass es da noch ein bisschen an Erfahrung und an Professionalität fehlt. Ich hoffe, dass die NEOS das in den nächsten 1-2 Jahren in den Griff kriegen werden. Ansonsten wird sie wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilen wie die FDP in Deutschland. Da kamen diese Querschüsse und dieses doch sehr verhaltenskreative Agieren auch nicht besonders gut an.
Noch ganz kurz.
Ich habe sicherheitshalber vielleicht, um einzuwerfen, schon mal alle Videos und Fotos der jubelnden NEOS vom Wochenende abgespeichert. Die werden wir alle noch brauchen, wenn sie dann bitterlich weinen, wenn sie aus dem Parlament fliegen nach der nächsten Nationalratswahl.
Verstehe, also Sie sind schon vorbereitet. Noch ganz kurz zu Sepp Schellhorn, weil es ganz gut passt zum heutigen Tag. Wir haben ja nicht so wirklich gewusst, was er machen soll. Jetzt wissen wir, er soll den Förderdschungel durchforsten und Bürokratie abbauen. Also er soll Einblicke in die Förderungen aller Unternehmen bekommen. Unternehmen dadurch für Aufklärung sorgen. Die Ministerien sollen ihn dabei unterstützen. Inwieweit sie das tun, ist aber die Frage, denn die Minister sind dem Staatssekretär ja nicht weisungsgebunden und müssen seinen Forderungen auch nicht Folge leisten.
Und noch dazu nicht einem Staatssekretär, der im Außenministerium sitzt. Also absurder geht es gar nicht. Das, was Österreich braucht, was auch Wien jetzt braucht, ist Politik mit Hausverstand. Und das, was da passiert, das ist absurd. Das ist eine Absurdität nicht zu überbieten. Das ist Fasching. Das ist die Faschingsverlängerung. Es ist einfach mit Worten gar nicht zu beschreiben, was da für eine Sauerei, für eine Chuzpe in Wahrheit passiert.
Ich habe vorhin schon Beate Meindl-Reisinger angesprochen. Sie hat ja eben Andy Babler Anfang Jänner als cholerisch und destruktiv bezeichnet. Jetzt hat es in den vergangenen Tagen ganz viele Interviews gegeben. Auch bei unserem Sender ein ganz großer Talk mit den Ampelchefs. Der ein oder andere hat gemeint, man sieht schon, dass die sich nicht mögen. Der ein oder andere hat gemeint, macht's mal den Ton aus, dann seht ihr nur die Gesichtsausdrücke und könnt sich schon was denken. Wie war denn jetzt Ihr Eindruck? Mögen die sich oder mögen die sich nicht?
Naja, es steht außer Frage, dass zwischen den NEOS und der SPÖ sehr große Unterschiede liegen, vor allem ideologischer Natur. Also die NEOS haben ganz, ganz stark das Mantra vor sich, je weniger Staat, desto besser. Am besten alles privatisieren, am besten alles so frei, das heißt dereguliert wie möglich und am besten keinerlei Eingriffe. Das Interessante ist nur, die NEOS sind dann aber auch immer die Ersten, die nach Hilfen für Unternehmen rufen, wenn es die Unternehmen dann brauchen. Das heißt, ich sage mal so, gesellschaftliche Risiken werden sozialisiert, Gewinne werden privatisiert. Das ist was, das finde ich an der NEOS auch nicht besonders sympathisch und das ist was, da wird es definitiv Reibungsfläche zwischen SPÖ und NEOS geben. Aber wie gesagt, ich hoffe doch, dass den NEOS bewusst ist, dass sie ein Mehrheitsbeschaffer sind, dass sie die kleinste Partei in der Koalition sind und dass es vor allem jetzt einmal darum geht, persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen und zu schauen, dass man jetzt wirklich produktiv ist und so schnell wie möglich liefert und auch einiges vorlegt. Ansonsten ist das, was wir jetzt erleben, in Wirklichkeit nur ein kurzes Pflaster auf eine Wunde, die nicht heilt. Und dann werden wir in ein paar Monaten wieder Probleme bekommen. Und dann wird zum Ende des Tages der FPÖ mehr helfen als schaden. So gesehen hoffe ich doch auf die Vernunft der Akteure und dass sie sich da zusammenraufen und zusammenreißen. Ich glaube, auch die NEOS können das schaffen, wenn sie sich ein bisschen bemühen.
Ich möchte nur kurz noch einwerfen, die persönlichen Befindlichkeiten. Ja, um die geht's, sonst hätte man nicht so viele Regierungsposten schaffen müssen, wenn es nicht um persönliche Befindlichkeiten geht. Da geht es offensichtlich nur um die Pfründe irgendwo zu sichern, um Eitelkeiten abzudecken. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das sehr, sehr bald in einem ganz großen Streit enden wird. Und ich bin überzeugt, dass wir Freiheitliche natürlich die Profiteure davon sein werden. Das Bittere dabei, es steht immer schlimmer um dieses Land und es wäre gut gewesen, wenn wir schon jetzt wirklich, sage ich jetzt einmal, agieren könnten, regieren könnten, um Österreich wieder nach vorne zu bekommen. Jetzt haben wir leider, wie gesagt, auf eine große Wunde ein kleines Hansaplast und die Wunde spritzt trotzdem weiter Blut. Das ist das Problem.
Und wie denken Sie, ist die Atmosphäre zwischen den drei Ampelchefs?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Atmosphäre keine besonders gute ist, wenn man so diametral unterschiedliche politische Ansichten hat. Also wir haben hier die ÖVP, die irgendwie versucht, sich am Leben zu halten. Reine Systempartei, die seit Ewigkeiten in der Regierung ist, die gesamte Misere hier in Österreich in Wahrheit zu verantworten hat. Dann haben wir die SPÖ, die witzigerweise jetzt eben nicht von den typischen SPÖ-Apparatschiks aus Liesing regiert wird, sondern von Andy Babler, einem super Linken, mit der marxistischen Ideen, das passt überhaupt nicht zu dem System ÖVP. Und dann kommen da noch die NEOS, die eigentlich gesagt haben, sie wollen Österreich reformieren, sie wollen in Österreich die Dinge deregulieren, sie wollen es leichter machen, sie wollen Österreich neu aufstellen und sind im Prinzip der Systemerhalter für die anderen beiden und lassen sich einkaufen mit dem gerade angesprochen nicht amtsführenden Staatssekretär. Genau das, wo sie immer dagegen selbst eigentlich angetreten sind. Ich kann mich erinnern, Christoph Wiederkehr in den letzten Wahlen kämpfen, weil wir die nicht amtsführenden Stadträte in Wien abschaffen. Jetzt haben sie die nicht amtsführenden Staatssekretäre auf Bundesebene eingeführt. Das ist NEOS. Übrigens auch das Bildungschaos in Wien haben auch die NEOS zu verantworten. Also ich bin schon gespannt, was bei der Wien-Wahl sein wird. Also ich glaube, schon da werden sie das erste blaue Auge bekommen.
Also morgen gibt es die erste Nationalratssitzung der neuen Regierung. Heute befinden sich alle drei Ampelchefs in Brüssel. Und wir haben erfahren, dass unser neuer Kanzler Christian Stocker heute schon ein Vier-Augen-Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj haben wird, auf Wunsch von Selenskyj. Frau Bornmehner, was glauben Sie, was will denn Selenskyj von Stocker?
Ja, Selenskyj wird nach der massiven Demütigung und dem, wie er von Trump und J.D. Vance da wirklich auf eine schreckliche Art und Weise vorgeführt worden ist, jetzt natürlich bei allen europäischen Ländern darum werben, dass es eine breite Unterstützung für die Ukraine gibt, dass es mehr als verständlich die Ukraine erfüllt, dafür uns andere europäischen Länder eine wirklich wichtige Funktion. Ich meine, wir alle sehen, was für verrückte Allmachtsfantasien jemand wie Donald Trump hat. Nicht nur so Dinge wie, dass er jetzt Kanada den Wirtschaftskrieg erklärt hat, weil er Kanada gerne so lange drangsalieren und piesacken möchte mit Zöllen und anderen Maßnahmen, bis Kanada sich freiwillig von den USA annektieren lässt, sondern auch mit der Ankündigung, er würde gerne Grönland zu den USA dazu holen, weil die USA und ihre strauchelnde Wirtschaft die Bodenschätze und die Ressourcen von Grönland gerne hätten. Genauso verhärtet sich natürlich stark der Eindruck, dass Trump jetzt gemeinsam mit Putin eine Einigung darüber befunden hat, dass die zwei Großmächte sich Osteuropa untereinander aufteilen wollen bzw. ausbeuten wollen. Anders kann man das auch nicht rechtfertigen. Das Angebot, das Selenskyj unterbreitet wurde von Seiten der USA, war ja de facto nichts anderes als, gebt uns all eure Bodenschätze, gebt uns alles, was ihr habt und dafür beschützen wir euch. Und das ist natürlich nichts anderes als pure Imperialismus und Plünderei. Das kann so natürlich nicht funktionieren. Und demnach ist Selenskyj jetzt natürlich auf europäische Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sowohl Putin als auch Trump haben so dermaßen größenwahnsinnige Vorstellungen und so, wie ich finde, auch gefährliche Allmachtsvorstellungen, haben eine dermaßen wirklich, wie ich finde, unmenschliche und schreckliche außenpolitische Agenda, dass es auch wirklich wichtig ist, dass Europa sich da jetzt solidarisch verhält, dass sich die Länder gegenseitig unterstützen und dass wir miteinander schauen, dass wir Europa vor den Einflüssen von Putin schützen. Ansonsten befürchte ich ja, dass Putin mit der Ukraine nicht Halt machen wird. Die Ukraine ist der Anfang, aber wenn die Ukraine erstmal annektiert ist, dann wird er als nächstes mit Moldawien, Litauen und so weiter weitermachen. Also das sind sehr gefährliche Zeiten, die da auf uns zukommen. Und Trump hat gesagt, Selenskyj würde mit dem Dritten Weltkrieg spielen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde eher sagen, Trump spielt mit dem Dritten Weltkrieg. Und die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist extrem heikel. Und demnach hoffe ich doch, aber davon gehe ich aus, dass Stocker Selenskyj die Unterstützung auch von Österreich zusichern wird. Und dass es jetzt bei der EU-Sicherheitskonferenz von Österreich keinerlei, ich sage jetzt mal, kein Querschießen geben wird, so wie das jetzt wahrscheinlich von Ungarn zu erwarten ist.
Das wirklich Tragische bei der Situation ist, wir brauchen Frieden. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine eine Sauerei ist und mit nichts zu rechtfertigen ist. Nichtsdestotrotz ist es das Wichtigste, dass das sinnlose Sterben in der Ukraine ein Ende hat. Und Selenskyj will Krieg, er will die Gebiete zurückerobern, die ihm die Russen weggenommen haben. Er möchte Russland besiegen und das ist kein guter Ansatz. Und ich bin da der Meinung von Trump, ihn zum Frieden zu zwingen, ist die einzige Möglichkeit, um Frieden zu schaffen. Und das wäre für die Europäische Union das wirklich Wichtige und Beste. Und ich bin erstaunt, wie sehr kriegsgeifernd die Linken sind, die hier Geld noch in die Ukraine schicken wollen, dass die weiter Krieg machen können, die noch am liebsten Soldaten in die Ukraine schicken wollen. Und auf der anderen Seite beflegeln sie dann die USA. Ja, was will die Europäische Union? Was will die Europäische Linke? Wollen sie am liebsten einen Konflikt auf der einen Seite mit Amerika und auf der anderen Seite mit Putin? Ich glaube, das wäre der Niedergang Europas. Und wir sind von einer völlig ihren politischen linken Kaste regiert, in Österreich wie in Europa, die nicht nur Österreich, sondern die Europäische Union in den Untergang, ins Verderben bringen. Auf der einen Seite müssen wir das Weltklima retten. Wir müssen die Russen besiegen. Wir müssen gegen die Amerikaner herhalten. Und wir laden die ganze Welt nach Europa und Österreich ein. Jeder Afghane, jeder Syrer soll kommen. Das ist ja wahnsinnig. Das ist absurd. Das glaubt man in Wahrheit. Man kann das nicht in Worte fassen. Und dass die Linken jetzt hier die Kriegspartei sind, die Krieg mit Russland wollen, das ist abzulehnen und finde ich schlimm und schrecklich.
Ich muss euch ganz kurz unterbrechen, denn wir machen eine kleine Werbepause, aber dann sprechen wir natürlich weiter. Bleiben Sie bei uns.
Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Schön, dass Sie mit dabei sind. Auch bei uns ist der FPÖ-Politiker Leo Lugner und zugeschaltet ist uns die linke Publizistin Veronika Born-Mehner. Und mit Ihnen würde ich auch gerne beginnen, denn wir haben jetzt gerade schon über den EU-Sondergipfel gesprochen, der gerade in Brüssel stattfindet zur Unterstützung der Ukraine. Es ist der größte EU-Rüstungsgipfel aller Zeiten. Momentan wird darüber diskutiert, wie der Plan aussehen kann, mit dem man die Ukraine finanziell unterstützen soll. Der Plan beträgt im Moment 800 Milliarden Euro EU-Militärausgaben. Unfassbare Summe. Die Kollegen der Deutschen Bild haben das schon ausgerechnet, was das bedeuten würde. Bei 450 Millionen EU-Bürgern würde das bedeuten, dass jeder vom Baby bis zum Greis mit durchschnittlich 1.777 Euro zur Kasse gebeten wird. Was sollen sich jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen denken, die das hören, in Zeiten, in denen gespart wird?
Na, das ist natürlich eine Summe, die sich niemand von uns in Wirklichkeit überhaupt noch vorstellen kann, weil es einfach so unglaublich viel Geld ist, dass jeglicher Bezug und jegliche Realität schon verloren gegangen ist. Und es ist natürlich auch was wütend macht, weil wir haben uns jetzt de facto 30 Jahre lang immer anhören müssen, dass für nichts Geld da ist und dass Sparen die oberste Devise ist. Und gerade Deutschland zum Beispiel war ja auch, wenn es um die Schuldenbremse geht, ein absoluter Vorreiter, wenn es immer darum gegangen ist zu sagen, es ist kein Geld da, wir müssen sparen. Da wurde Sozialabbau betrieben noch und nöcher. Da wurde unter anderem auch auf südeuropäische Länder wie Griechenland, Italien, Spanien und Co. massiver Druck ausgeübt. Da hat die Troika gerade auch im Jahr 2012 manche Länder wirklich an den Rand ihrer Existenz gebracht, wirtschaftspolitisch. Und jetzt sieht man, das Geld ist doch da, wenn es notwendig ist. Das ist natürlich schwierig. Andererseits muss ich halt auch dazu sagen, und da muss ich jetzt auch noch mal zurückkommen auf das, was Leo Lugner hier behauptet hat, diese Schuldumkehr, die da betrieben wird, dass da wirklich das Opfer zum Täter gemacht wird und dass da so getan wird, als ob es jetzt die Linken oder Ursula von der Leyen oder die EU oder noch schlimmer die Ukraine oder Zelensky wären, die da so kriegstrunken sind und die unbedingt Krieg führen wollen, das ist wirklich, das ist eine bösartige Verkehrung der Realität und das hat nichts damit zu tun, was tatsächlich passiert ist. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass Russland einseitig einen Krieg begonnen hat, ohne jeden Anlass, ohne jede Not, einfach so ein anderes friedliches Land überfallen hat und da auf furchtbarste Art und Weise Menschen niedergemetzelt hat, Frauen vergewaltigt wurden, Kinder von ihren Eltern getrennt wurden und Menschen einfach gewaltsam umgesiedelt wurden. Das heißt, das, was da passiert ist, ist, dass Russland ein Kriegsverbrechen begangen hat, dass Russland einseitig einen Krieg begonnen hat und es ist weiterhin Putin, der diesen Krieg will. Es ist niemand anderer will diesen Krieg, weder Zelensky will diesen Krieg, noch Linke wollen diesen Krieg, geschweige denn die EU, abgesehen davon, dass die EU von linker Politik meilenweit entfernt ist und gerade Ursula von der Leyen ist eine konservative Politikerin und weit davon entfernt, eine Linke zu sein. Aber das Problem ist, was ist die Alternative? Wir können auch nicht einfach die Hände in den loslegen und warten, bis Putin kommt und unser Land einnimmt. Und Putin hat diese Allmachtsfantasien. Putin hat in den letzten Jahren immer wieder auch in eigenen Büchern geschrieben, er möchte das ehemalige Großrussische Reich wiederherstellen. Er hat immer wieder gesagt, er möchte natürlich auch Litauen, Moldawien und Sibirien und Co. an Russland wieder rückführen. Er möchte das ehemalige Russische Reich wiederherstellen. Und Putin ist ein skrupelloser Diktator, der über Leichen geht und keinerlei Grenzen kennt. Und sich gegen Putin nicht zu wehren, bedeutet Putin, die Hälfte von Osteuropa einfach so zu überlassen. Und natürlich bin ich die Letzte, die sich Krieg wünscht. Und ich würde mir auch wünschen, dass das nicht notwendig ist. Und ich bin auch die Letzte, die auf Wettrüsten steht. Und ich bin die Letzte, die jetzt propagiert, aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Aber Tatsache ist, Trump hat uns mehr als deutlich gesagt, dass er Europa nicht unterstützen wird, dass die USA Europa nicht länger schützen werden, sondern ganz im Gegenteil, dass sich die USA auf die Seite von Putin stellt. Putin, wie gesagt, ist ein größenwahnsinniger, mordender Diktator, der an keiner Landesgrenze halten wird. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, dann haben wir...
Es liegt am Tisch. Es gibt jetzt eine Grenze. In dieser Grenze kann man Frieden machen. Dass das nicht in Ordnung ist, dass der Putin die Ukraine überfallen hat, habe ich eingangs bereits gesagt. Nichtsdestotrotz kann man jetzt bei dieser Grenze Schluss machen, kann einen Friedensvertrag machen. Die Grenze muss natürlich abgesichert werden und man kann die Ukraine wieder aufbauen. Und das wäre für die Bevölkerung dort das Wichtigste. Jetzt haben wir ein sinnloses Sterben und das, was die Europäische Union will, weil Selenskyj möchte die von den Russen eroberten Gebiete zurückerobern. Das, was die EU möchte, ist, Selenskyj dabei zu unterstützen. Schafft er das mit den eigenen ukrainischen Soldaten und mit den Söldnern nicht, wird es wahrscheinlich so sein, dass dann die deutsche Quere Bundeswehr dann auch dort noch in den Krieg ziehen darf oder Franzosen. Und ich traue dem Stocker und dem Babler zu, dass österreichische Soldaten dort auch noch hinschicken und dass dann die EU an dem sinnlosen Krieg dort zerbricht, anstatt dass man Frieden macht. Ja, man muss Kompromisse eingehen und der Putin ist kein Guter. Das habe ich immer gesagt, der Russe ist kein Guter und wir Freiheitliche haben kein gutes Verhältnis zu Russland und sind da sehr kritisch. Aber nichtsdestotrotz muss man Frieden machen und es bringt jetzt nichts zu glauben, ich kann da Milliarden in die Hand nehmen und erober die von Russland eroberten Gebiete wieder zurück und dabei sterben einfach nur Menschen und das Leid wird weiter hergezogen und wirtschaftlich zerstört sich die Europäische Union daran, die zerbricht daran. Wir haben ja eh schon ein Wirtschaftsproblem und die großen Waffenproduzenten, muss man sagen, sind wir ja auch nicht. Am Ende profitieren da ganz andere Länder, da wird dann die USA profitieren, weil man wieder Militärprodukte dort kaufen muss, die wir in Europa gar nicht in diesem Ausmaß produzieren können. Und letztendlich wird Europa daran kaputt gemacht. Von von der Leyen und von so linken ideologischen Publizistinnen wie die Frau Born-Mehner, die hier letztendlich auch für Krieg eintritt. Das ist absurd.
Ja, also wir haben noch viel zu besprechen, das ist klar. Jetzt ist die Zeit aber vorbei. Ich darf mich bei beiden bedanken. Kurze Pause, dann sind wir gleich wieder bei Ihnen.